Wir möchten uns nochmal sammeln und ich bete mit uns zusammen. Herr Jesus, wir möchten dich um Gnade bitten für diese Zeit, die wir jetzt hier vor uns haben. Und wir möchten dich bitten, dass du selbst redest und wir vertrauen darauf, auf dein allmächtiges und heute noch gültiges Wort. Amen. Das, was wir heute lesen, den Text, den wir heute lesen werden aus dem Jakobusbrief, wenn das die Kommunisten entdeckt hätten für sich, hätten ihre helle Freude daran gehabt. Es geht heute um den Text, in dem Text geht es darum, dass alle Menschen gleich sind. Alle Menschen gleich. Es gibt kein Arm und kein Reich. Wir wissen natürlich aus der Vergangenheit, dass dieses an sich gute Denken, dass alle Menschen gleich sind, in der Praxis nicht funktioniert. Es funktioniert nur theoretisch. Ich sprach gerade über den Kommunismus und da haben wir schon einige kommunistische Strukturen untergehen sehen. Und es wird daran liegen, oder es liegt unter anderem auch daran, dass der Mensch nach immer mehr strebt und nach immer größeren Dingen Ausschau hält und im Inneren seines Herzens unzufrieden ist. Eigentlich strebt jeder Mensch nach irgendwas anderem, was er nicht hat. Und selbst in dem Moment, wo alles gleich wäre, wo jeder das Gleiche hätte, würde der Mensch doch immer noch auf das des anderen sehen und dann das begehren, was der andere hat. Und wenn es seine Frau oder der Mann ist, eben. Und wir finden so eine Art Kommunismus in der Bibel. In der Apostelgeschichte, können wir mal ganz kurz eben lesen, Apostelgeschichte 4. Apostelgeschichte 4, Vers 33 bis 37. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war auf ihnen allen. Und jetzt kommt es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern und Häusern waren, verkauften sie, brachten den Erlös des Verkauften und legten den Aposteln zu Füßen und man teilte jedem aus, so wie jemand Bedürfnis war. Das war die Gleichheit, die die da versucht haben zu dieser Zeit und sie haben eine andere Perspektive bekommen, dadurch, dass sie Jesus kennenlernten. Und das war eigentlich eine perfekte Begebenheit. Und da war das, was vor Gott ist, dass alle Menschen gleich sind, auch vor den Menschen, dass alle egal behandelt wurden. Es waren alle gleich. Aber wir sehen später, also im nächsten Kapitel sehen wir schon, an dem Beispiel von Ananias und Sapphira, dass das gar nicht funktioniert hat. Wir kennen die Geschichte, zum großen Teil kennen wir die Geschichte mit Ananias und Sapphira, dass in dem Moment, wo sie was verkauft hatten, was Gott gar nicht von ihnen verlangt hatte, sie schon versucht haben, sich etwas an der Seite zu schaffen. Also da war die Gleichheit der Menschen schon, der Gleichheitsgedanke war schon nicht aufgegangen an dieser Stelle. Das barg übrigens noch ein Problem mit sich, was sie damals gemacht haben. Dass sie alles verkauft haben. Die nächste Generation erlebte einen wirtschaftlichen Niedergang. Das ist nur rein zur Information, weil nichts mehr da war, keine Substanz mehr da war und alles mehr oder weniger verbraucht war und keine Sicht für die nächsten Generationen mehr vorhanden war. Aber ich wollte es nur als Beispiel nehmen, dass das möglich ist, und dass es vor Gott sowieso möglich ist, dass wir alle gleich sind. Dass nicht keine Beurteilung nach unserem Status oder nach unserem Stand ist. Lesen jetzt in Jakobus 2 ab Vers 1 bis Anfang von Vers 6. Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eurer Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen in prächtiger Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr würdet euch nach dem umsehen, der prächtige Kleidung trägt, und zu ihm sagen, setzt du dich hier auf diesen guten Platz, zu dem Armen aber würdet ihr sagen, bleib du mal dort stehen, setz dich hier an meinen Fußschemel, würdet ihr nicht Unterschiede unter euch machen, nach verwerflichen Grundsätzen richten? Hört, meine geliebten Brüder, hat Gott nicht die Armen der Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Jetzt ein ganz kleines Stückchen noch vom Vers 6. Ihr aber habt den Armen verachtet. Wir sehen, dass dieser Gedanke, der hier drin steckt, dass alle Menschen gleich sind. Dass niemand durch Reichtum vor Gott einen besonderen Status bekommt. Und der letzte Vers, deshalb habe ich Vers 16 die ersten Worte noch mit reingenommen. Ihr aber habt den Armen verachtet, das heißt, wir bevorzugen die Reichen. Eigentlich, wir selbst für uns bevorzugen sowieso Reichtum. Das ist im gewissen Maße auch nicht verwerflich. Aber es geht um in der Gemeinde oder überhaupt mit der Sicht auf die Reichen. Auch, ihr habt den Armen verachtet. Und wir, heißt der Umkehrschluss, wir bevorzugen die Reichen. Da lebt eine ganze sogenannte Yellow Press von diesem Denken, dass die Reichen, dass wir auf die Reichen achten und dass wir neidisch auf die Reichen sehen. Ich bin jetzt nicht der ganz große Fernsehgucker, weil wir haben keinen Empfang, schon, ich glaube jetzt 12 oder 13 Jahre nicht mehr, kein Fernsehempfang. Aber wenn wir schon mal in Hotels sind, dann gucken wir schon mal Fernsehen. Und da gibt es eine Serie, die heißt, ich sage das jetzt aus dem Gedächtnis, ist nicht gesichert jetzt, ob das alles stimmt, The Geissens. Gibt es das? Gibt es diese Sendung? Okay. Tim kennt das, der grinst. Ihr kennt das alle. Okay. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, was ist das für ein dummes Zeug, was die da zeigen. Aber da wird der Instinkt des Menschen mitgenährt. Weil eigentlich möchten wir das ja auch können. Und eigentlich, auch wenn das ein bisschen abgefahren ist, eigentlich möchten wir auch so sein, wie diese Tusse da im Fernsehen, die nur shoppen geht und ist das nicht deutsch in der Sendung, oder? Ja, Tim nickt wieder. Okay, wo die Frau nur shoppen geht und wo es nur rausgeht, Kohle rauszuballern und also viel Geld auszugeben, auf Deutsch gesagt. Und wir gucken uns das an und sagen mal, boah, wir wissen, dass das absurd ist und trotzdem möchten wir das haben, was die haben. Und wir beneiden die. Da gibt es überhaupt gar keinen Vertun. Und ich weiß nicht, was der Mann für ein Auto fährt. Vielleicht, wenn der einen Porsche fahren würde, würde ich vielleicht denken, ey, so ein Auto hätte ich auch gerne. So ein, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich will nur sagen, wie unsere Sicht ist, wie die Sicht des normalen Menschen ist, dass wir auf diesen Reichtum gucken. Und hier lesen wir, dass wir den in der Gemeinde gar nicht machen sollen. Eigentlich außerhalb der Gemeinde auch nicht. Und vor Gott ist dieser Reichtum sowieso real nicht existent. Vor Gott sind alle gleich. Wir kommen gleich noch etwas mehr. Wir kommen gleich noch etwas mehr darauf. Das sagt dieser Text. Und Jesus sagt in Lukas 6, Vers 20, die Bergpredigt Matthäus 5 kennen wir alle, deshalb habe ich das Gegenstück genommen aus Lukas 6, Vers 20, er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach, glückselig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Glückselig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Was hat das damit zu tun? Wer arm ist, ist auf Hilfe angewiesen. Und nur die, die erkennen, dass sie auf Hilfe angewiesen sind und diese Hilfe nur bei Jesus finden können, die sind reich. Die sind wirklich reich. Ich sprach vor einigen Wochen mal über dieses Wort glückselig. Das ist eine Zufriedenheit, die außerhalb von äußerlichen Umständen liegt. Eine Zufriedenheit, die in Gott liegt, die nicht von äußerlichen Umständen abhängt. Und diese Menschen, das sind die Armen, die nämlich auf Hilfe angewiesen sind, das können durchaus auch Reiche sein, ja? Die erkennen, dass sie auf Hilfe angewiesen sind. Diese Menschen sind nämlich dann keine Armen mehr, sondern in Wirklichkeit Reiche. Und nicht die, die im schwarzen Mercedes vor der Gemeinde parken. Die nicht. Die sind nicht die Reichen. Vielleicht in unserem Denken, vielleicht in der Yellow Press. Aber das sind nicht die, die Gott sagt, das sind reiche Leute. Sie sind reich. Reichtum, werden wir später gleich noch drauf kommen, Reichtum bedeutet, ist ein anderer. Gott hat einen anderen Maßstab. Wenn wir das lesen, werden wir gleich drauf kommen, dass der Maßstab von reich und arm verändert wird. Reich, ich kann das vorab nehmen, reich bedeutet mit Christus und arm bedeutet ohne Christus. Das ist Reichtum und Armut im eigentlichen Sinne. Deshalb lesen wir hier im ersten Vers, meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Jakobus 2, Vers 1. Nicht mit Ansehen der Person verbinden den Glauben. Der Glaube hat nichts zu tun mit unserem gesellschaftlichen Status. Letzten Sonntag haben wir ein Beispiel vom Wert des Glaubens gehört. Nämlich, dass unser Glaube jeden materiellen Wert übersteigt. Das haben wir letzten Sonntag von Sascha gehört. Und schon einzig und allein schon aus diesem Grund sind vor Gott alle Menschen gleich. Nämlich, was sollten wir an Vergänglichen und Materiellen dem von Gott geschenkten Ewigen entgegensetzen. Was ist denn da der Reichtum? Weil alles geht im Feuer auf irgendwann. Es wird alles verbrennen. Mein Versicherungsvertreter sagt immer, du musst mal eine Feuerversicherung machen. Ich sage lapidar, früher oder später geht es dann eh, brennt es eh. Ja, aber das denkt an das Vermögen. Nein, habe ich gesagt, das ist eigentlich nichts wert. Äußerlich, ja. Also nochmal, vor Gott sind alle Menschen gleich, weil wir können nichts von Vergänglichen und Materiellen dem Ewigen, was Gott uns schenkt, entgegensetzen. Und so müssen wir uns schon gleich die erste Zwischenfrage stellen. Wie wertvoll empfinden wir oder wie wertvoll ist uns unser Glaube? Wie wertvoll ist er uns? Wir kennen die Werbung. Das ist eine richtig schöne Werbung. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch läuft. Vor zig Jahren lief die. Da holt einer seine Brieftasche raus, sagt, mein Haus, mein Boot, mein Auto. Aber was haben wir da entgegenzusetzen? Wir müssen unsere Brieftasche aufmachen, im Herkömmlichen sagen, und das ist mein Jesus. Das ist mein Jesus. Die prahlen mit ihrem Auto und Haus, was in Feuer aufgeht, und wir schämen uns unseres Herrn Jesus manchmal. Das ist das Trauerspiel überhaupt. Ich will uns nur sagen, wie wertvoll ist uns unser Glaube? Wo achten wir drauf? Haben wir sinngemäß in unserer Brieftasche? Welches Bild haben wir da drin? Oder in unserem Kopf? Haben wir da unseren vergänglichen Reichtum? Oder haben wir das Bild des ewigen Gottes? Und ich habe zwei Stellen rausgesucht, wie wertvoll Jesus ist. Weil Petrus schreibt es im 2. Petrus 1, gleich im 1. Vers. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welchen den gleichen kostbaren Glauben, wie wir empfangen haben. Kostbaren Glauben, schreibt Petrus. Kostbaren Glauben. Darauf lasst uns achten. Das wünsche ich mir, dass es in unser Herz geht, dass wir einen kostbaren Glauben haben. Und es gibt eine Gegenüberstellung. In Offenbarung 18, Vers 15 finden wir, die Verkäufer dieser Waren, die von ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual von Ferne stehen und, das sind jetzt die Reichen, ja? Offenbarung 18, Vers 15. Verkäufer dieser Waren, die von ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual von Ferne stehen und sie werden weinen und trauern, weil es in Rauch aufgeht, der vergängliche Reichtum. Wird in Rauch aufgehen. Und deshalb, um zurückzukommen nach Jakobus, deshalb, weil darum kann Jakobus im ersten Vers hier vom Herrn der Herrlichkeit schreiben. Er schreibt hier vom Herrn der Herrlichkeit, weil Jesus alles ist und alles war und alles sein wird. Was jede andere Herrlichkeit bei weitem übertrifft. Jesus wird alles bei weitem in Schatten stellen. Und er stellt es heute schon in den Schatten. Wenn wir das überlegen, was unser Reichtum betrifft, wir kommen gleich nochmal dazu, dann stellt Jesus schon heute, das ist keine Zukunftsmusik, schon heute alles andere in den Schatten. Zu Zeiten von Salomo, als Salomo König war, lesen wir, galt das heute relativ wertvolle Silber nichts. Es war wertlos, war wie Dreck. Silber war nichts wert zu Zeiten von Salomo. Da war so viel Zeug von da und der hatte tonnenweise Gold. Tonnenweise. Königin von Saba brachte ihm 20 Tonnen Gold mit. 20 Tonnen als Geschenk und kriegte noch mehr wieder zurück, als er gebracht hatte. So sind die mit so viel Gold, so viel Geld haben die gehabt. Deshalb war Silber nichts wert in dieser Zeit. Und was zur Zeit Salomo? Und in der Zeit, wenn Jesus unser König sein wird, und das ist eigentlich auch schon jetzt, werden wir keine andere Herrlichkeit und keinen anderen Reichtum mehr kennen. Dann ist alles andere wertlos. Wenn wir keinen anderen Reichtum kennen als ihn allein. Und mit dieser Perspektive fällt es mir schon schwer, eine Person besonders zu achten. wovor wir hier gewarnt werden im Jakobusbrief, mit dieser Perspektive, wenn wir die Jesus-Perspektive sehen, fällt es uns eigentlich schwer, eine Person besonders zu achten, erst recht wegen seines Reichtums. Und dennoch, sonst hätten wir auch die Aufforderung hier nicht, oder die Ermahnung, neigen wir dazu, auf Reich und auf Reichtum zu sehen, weil uns die sogenannte Ewigkeitsperspektive fehlt. Dieses Wort Ewigkeitsperspektive kennt mein Rechtschreibprogramm auf meinem Computer nicht. Das kennen die nicht. Was soll auch jemand, der so einen Computer, der von Gott keine Ahnung hat, was das Wort Ewigkeitsperspektive sagt ihm nichts und deshalb kennt er es nicht. Aber wir kennen das und deshalb auch die Warnung, weil uns diese Perspektive fehlt. Vers 2 und 3 lesen wir nochmal. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen in prächtiger Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, ihr würdet euch nach dem umsehen, der die prächtige Kleidung trägt, und zu ihm sagen, setze du dich hier auf den guten Platz. Zum Armen würdet ihr sagen, bleibe du stehen, setze dich hier an meinen Fußschemel. Und das ist die Aufforderung hier, macht keinen Unterschied bei der Person. Ich hatte am Anfang das Beispiel des Kommunismus benutzt. Vor Gott sind alle arm. Keiner kann Gott was bringen. Vor Gott sind alle gleich. Alle gleich arm. Alle. Und wenn der Mensch Glück hat, dann erkennt er das noch. Gott Gnade schenkt, erkennt er noch, dass er arm ist vor Gott. Wir haben gerade die Stelle in Lukas 6 genommen, gelesen. Vor Gott sind alle gleich. Deshalb, sagt Jakobus, behandelt auch in der Gemeinde alle gleich. Weil es geht nämlich nicht um die Ehre oder das Ansehen des Menschen oder der Reiche, der reinkommt, sondern es geht um die Ehre des lebendigen Gottes. Ja? Und das war schon, wie wir das ja vielleicht kennen, das Übel der Frommen der damaligen Zeit. Nämlich, dass Gottes Ehre in den Hintergrund trat und die Zusammenkünfte zum kulturellen Ereignis wurden. Man würde heute sagen, sehen und gesehen werden. Das würde man heute sagen. Das sind so kulturelle Veranstaltungen, hat mit der Ehre Gottes nichts mehr zu tun. Jesus sagt in Lukas 11, Vers 43, wehe euch Pharisäern. Pharisäer ist ja für uns heute so eine Art Schimpfwort geworden. War es eigentlich nicht, ja. Pharisäer waren hoch angesehene Leute. Das müssen wir uns vergegenwärtigen. Das waren eigentlich die, die die Richtung angaben. Das waren die geistliche Elite, die fromme Elite. Deshalb, wenn Jesus sagt, wehe euch Pharisäern, das ist schon eine Beleidigung an die Frommen der damaligen Zeit, an die Reichen, an die gut Dastehenden. Der sagt ja, denn ihr liebt den ersten Sitz in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten. Wie ich gerade sagte, wird ein Unterschied gemacht. Sehen und gesehen werden. Und die eigentliche Warnung hier in dem Text ist, ehrt nicht den Menschen, sondern ehrt Gott. Ganz einfach auf den Punkt gebracht. Wäre die Ehre, das Ansehen der Menschen, nicht der falsche Maßstab, fragt er hier im vierten Vers, würdet ihr dann nicht Unterschiede unter euch machen, nach verwerflichen Grundsätzen richten? Wenn ihr Menschen unterschiedlich behandeln würdet, würde das nicht verwerflich sein? Wäre das nicht falsch? Fragt ihr. Die Elberfelder Bibel übersetzt das etwas anders. Ich will es mal ganz kurz eben nachgucken, deshalb hatte ich die nochmal mitgebracht. Die sagt, Richter böser Gedanken. Aber vielleicht liest eine Art einer Elberfelder Bibel da. Dann suche ich es nochmal eben schnell raus.
Wie lange habe ich aufstehen hier in der
Zürcher? Wir gucken mal eben.
Denn ihr seid gar nicht mit euch selbst in Widerspruch geraten und Richter mit bösen Gedanken geworden.
Genau. Sind Richter mit bösen Gedanken. Wir achten auf, nicht auf Gott, sondern wir achten, die bösen Gedanken sind, dass wir an dem Reichen irgendwas suchen, irgendwas finden. Und dann im Zweifelsfall wie bei den Geißens dann eifersüchtig auf die Reichen sind. Aber, was habe ich gesagt? Wie haben wir das rausgefunden? Vor Gott sind alle gleich. Wäre es nicht falsch, wenn wir uns mit unterschiedlichen Maßstäben beurteilen würden? Auf die Perspektive kommt es an, ja? Ob arm oder reich ist so eine Frage der Perspektive. Vor Gott sind alle Menschen gleich mittellos. Vor Gott sind alle Menschen gleich mittellos. Wie ich es gerade schon sagte, wir können Gott nichts bringen. Jetzt im fünften Vers sehen wir wieder ein göttliches Prinzip, welches dem menschlichen Prinzip oder welches unserem menschlichen Denken widerspricht. Aber es ist ja ein Trost, dass wir uns regelmäßig zusammentreffen, damit wir denken zu lernen wie Gott. Wir müssen die Beurteilung kriegen, wie Gott das beurteilt. Lernen zu denken wie Gott, damit unsere unvollkommenen Prinzipien durch Gottes vollkommene Prinzipien ersetzt werden. Das heißt, dass wir lernen zu denken wie Gott. Hört, meine geliebten Brüder, lesen wir nochmal im fünften Vers. Hat Gott nicht die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Gott hat die Armen der Welt auserwählt. Wir allerdings die Reichen. Nochmal, Gott hat die Armen der Welt auserwählt. Die geistlich arm sind, die ihm nichts bringen können. Und wir die Reichen. Und wenn wir das wirklich darüber nachdenken, wenn wir da nur überlegen, dass ein ganzer Industriezweig davon lebt, dass das Leben der Reichen entfaltet und geoffenbart wird. Ganzer Industriezweig. Wenn wir hier vorne in den Kiosk gehen, da werden wir erschlagen von 100, wahrscheinlich mehr als 100 Hefte, wo die Könige da entfaltet werden und das ganze Zeug. Und wir gucken dahin, manchmal eifersüchtig. Gott hat die Armen der Welt auserwählt. Wir, die Reichen, denn Vers 6, nur die ersten, wir haben die Armen verachtet. 1. Korinther 1, Vers 28 lesen wir das nochmal in einer anderen Form. Da steht, das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Und was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte machte. Und so muss auch der Reiche das erkennen, dass das, was er hat, dass es nichts ist. 1. Korinther 1, Vers 28. So sind wir heute aufgefordert, keinen Unterschied zu machen zwischen Arm und Reich. Aber das fordert uns jetzt zugleich auf, dass wir darüber nachdenken, wie wir uns selbst definieren. Jetzt müssen wir nochmal das vergegenwärtigen, nochmal eben zuhören, dass wir nachdenken, wie wir uns selbst definieren. Definieren wir uns über unseren Reichtum? Oder definieren wir uns über unseren Mangel? Aber wir dürfen als Kinder Gottes sicher sein, wir dürfen überzeugt sein, dass wir als Kinder die Erben des reichsten Vaters sind. Wir sind, egal was wir haben hier in unseren Händen, wir sind die Erben des reichsten Vaters. Wir sind die Kinder, ich verweise auf Johannes 1, Vers 9, wir sind Kinder des Herrn der Welt, dem die ganze Welt, er hat die ganze Welt in seiner Hand. Und wir sind seine Kinder. Was spielt unser persönlicher Reichtum, was wir im Portemonnaie haben, oder was wir nicht haben, was spielt das in dieser Relation für eine Rolle? Ich las die Woche in der Zeitung einen Kommentar von, also war kein Kommentar, war ein Spruch, den der Kabarettist Dieter Hillebrand gesagt hat. Der lief zu meiner Zeit schon im Fernsehen und machte diese Kabarett-Sendung Scheibenwischer. Er sagt, wir sollten nicht darauf sehen, was uns fehlt, sondern wir sollten froh sein, dass wir nicht das bekommen, was wir verdienen. Das sagt ein Säkulär, der eher ein gotteslästerlicher Typ ist. Der sagt das. Wir sollten nicht darauf sehen, was uns fehlt, sondern wir sollten froh sein, dass wir nicht das bekommen, was wir verdienen. Und jetzt zum Vergegenwärtigen, zum Zusammenfassen, zum Abschließen, eine Frage. Bist du dir sicher, dass du das Kind des reichsten Vaters bist? Ist dir das bewusst, dass du das Kind und somit auch Erbe, lesen wir im Epheser 1? Bist du sicher, dass du ein Kind des reichsten Vaters bist? Dann sei froh und dankbar. Besser geht nicht. Besser geht nicht. Alles andere hat keinen Bestand. Bist du dir nicht sicher, bist du nicht Kind des reichsten Vaters, dann kannst du es werden. Sag ihm das. Bete zu Gott und sag ihm, dass du sein Kind werden möchtest. Redet mit ihm. Sag ihm das. Vater, du bist so reich. Ich möchte auch von deinem Reichtum haben. Ich möchte dein Kind werden. Und hier werden viele in der Gemeinde sein, die dir dabei weiterhelfen. Und dann werden sich die Verhältnisse verschieben. Wir werden nicht mehr auf Reichtum oder Armut schielen, sondern wir werden irgendwann voller Freude sein, dass wir Kind des reichsten Vaters sind. Es gibt ein Lied, das heißt, ein Christ ist durch den Glauben des reichsten Vaters Kind. Und ich habe uns heute was mitgebracht. Ich habe uns heute so ein kleines Kreuz mitgebracht, als Erinnerung an unseren Reichtum. Ich lese uns das mal eben vor, was da drauf steht. Das Kreuzchen, so sieht das aus, das bekommt nachher jeder, das gebe ich nachher rum. Das Kreuzchen in meiner Tasche, es hat nur einen Sinn. Mich an meinen Herrn zu erinnern, wo ich auch gerade bin. Es birgt keinen magischen Zauber, ist auch kein Talisman, der mich vor Unheil und Krankheit bewahren und schützen kann. Ist auch kein offenes Bekenntnis, das mich als Christ ausweist. Nur ein Zeichen der inneren Bindung an ihn durch seinen Geist. Und sucht meine Hand in der Tasche, wonach es auch immer sei, so mahnt mich das Kreuz stets aufs Neue, Christus. Er machte dich frei. Es ruft mich, nur ihm zu leben, ihm nachzufolgen allein. Denn dem Kreuz verdanke ich alles. Ich kann mich des Lebens freuen. Erinnern soll es mich täglich an all seine Gnadengaben. Denn ich teile mit allen, die glauben und ihn zum Meister haben. Das Kreuzchen in meiner Tasche bekundet mir, wo ich auch bin, dass Christus der Herr meines Lebens und ich sein Eigentum bin. Das bekommen wir gleich, dass wir das mitnehmen. Bei all dem Mangel, der uns begegnet, oder auch bei dem Reichtum, der uns begegnet, dass wir wissen, dass das völlig uninteressant ist, sondern dass Christus der Herr meines Lebens ist. Und dass das der wahrhaftige Reichtum ist. Und wenn wir denken, wir wären reich, wenn wir denken, wir wären reich, dann wird uns dieses Kreuz an unsere Armut erinnern. Nämlich, dass wir ohne ihn nichts sind. Wir singen, ohne dich wäre ich verloren. Ohne dich wäre ich nicht viel. Ohne dich wäre ich nie geboren. Ohne dich käme ich nie ans Ziel. Das wird uns daran erinnern, wenn wir meinen, wir wären reich. Und wenn wir meinen, wir wären arm, dann wird uns dieses Kreuz an unseren Reichtum erinnern. Nämlich den Reichtum, dass wir seine Kinder sind und dass wir Kinder des ewigen Gottes, des reichsten Vaters sind. Also ob arm oder reich, wirtschaftlich gesehen, ist gleichgültig. Ist gleichgültig. Hat keinen Bestand. Aber der Reichtum, der in Christus ist, dass wir erkennen, dass er der Herr unseres Lebens ist und wie er steht und ich sein Eigentum bin. Arm oder reich, alles aber in Christus. Amen.